Guten Abend, guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Stadttag. Der Michael Zollinger interviewt heute den Reinhard Sprenger. Ich will mal sagen, Rockmusiker, Philosoph, Unternehmensberater und, und. Also das werden Sie selber gerade hören. Ich möchte Sie einfach herzlich willkommen heißen und ich sage einfach, wir lassen die Türen vielleicht ein bisschen offen, dass ein bisschen Luft einkommt. Und vielleicht kommt ja auch noch jemand noch nach. Aber jedenfalls, ich möchte das Wort an Michael Zollinger übergeben. Viel Spass heute Abend.
Ja, danke vielmals, Christian. Der Rainer Kasprenger hat gesagt, und Winterthurer. Das müssen wir noch betonen, oder? Guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Reinhard K. Sprenger aus Winterthur, wobei eben auch aus Santa Fe, über das werden wir dann noch reden, er lebt einen Teil in Winterthur und einen Teil von seiner Zeit in Santa Fe, wo er jetzt gerade, das ist New Mexico, das ist der Staat zwischen, glaube Arizona und Mexiko, wenn ich es richtig, nein, nicht Mexiko, das ist kein Bundesstaat von den Amerikanern. Colorado. Ich hoffe, der Trump hört das, das würde mich freuen. Genau. Rainer K. Sprenger ist 1953 in Essen geboren, also ein Kind des Ruhrpotts, kann man sagen. Philosophie studiert, Psychologie, Geschichte, BWL, Sportwissenschaften. Er ist so nebenbei ein vierfacher Vater, um das auch noch gesagt zu haben. Drei Söhne, eine Tochter. Er hat im 85 promoviert zum Doktor von der Philosophie, ist dann zuerst wissenschaftlicher Referent im Kultusministerium von Nordrhein-Westfalen, hat dann in die Privatwirtschaft gewechselt, ist bei der Firma 3M gewesen, hat dort verschiedene Funktionen gehabt, zuletzt Leiter von der Personalentwicklung dort, also ein Unternehmen von innen gesehen und mitprägt. Auch noch Lehrbeauftragte gewesen, verschiedene Unis und seit 1990 eben selbstständiger Management- und Unternehmensberater. Als solcher ist er auch bekannt worden und natürlich als Autor. Er hat einen Haufen Bücher geschrieben. Das letzte heisst Radikal Digital. Über das werden wir sicher reden. Er hat aber zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, Mythos Motivation, wo sehr viel ausgelöst hat. Das anständige Unternehmen ist ein Titel von einem Buch und viele mehr. Ich habe jetzt gerade aufgezählt, Herr Sprenger, was Sie alles gemacht haben und was Sie machen auch immer noch. Eigentlich haben Sie ja wollen Berufsmusiker werden, oder? Stimmt das?
Ja, ich bin eigentlich Musiker, der so tut, als sei Unternehmensberater. Music was my first love and will be probably the best, the last. Das ist schon ganz wichtig in meinem Leben. Das war mal eine Situation, dass ich tatsächlich überlegt hatte, Musiker zu werden, aber dann hat sich mein erster Sohn herausgestellt, also der deutete sich an. Und dann stellte sich die Frage, wie will man eine Familie ernähren? Und das ist als Musiker, falls welche hier sind, wissen Sie das, eine sehr schwierige Veranstaltung. Und dann habe ich gedacht, also du kannst eine Menge mit Fleiß und Einsatz kompensieren, aber du brauchst auch ein sehr, sehr fundamentales Talent und vor allen Dingen etwas, was in dem Bereich immens wichtig ist, und das ist Glück. Schlicht Zufallsglück. Und wenn du das nicht hast, kannst du noch so talentiert sein. Und aus dem Grund habe ich mich entschieden, das nicht zu machen.
Aber man darf sagen, Sie sind mit der Tina Turner mehrmals auf der Bühne gestanden,
oder? Ja, wir haben die...
Tina Turner,
wir haben Mick DeVille, Tina Turner, das haben wir alles gemacht. Das war die Europatour, allerdings muss man jetzt fairerweise sagen, damals hat die Tina Turner so etwa so 1000 Leute gezogen, konnte sich keine amerikanischen Musiker erlauben und deshalb hat sie gesagt, naja, die Deutschen, die da so rumtun, sind auch ganz gut. Es hat gereicht.
Aber bis heute immer noch etwa die auf der Bühne. Es gibt auch CDs von Ihnen, verschiedene. Ja. Und was ich auch spannend gefunden habe, Sie nehmen Gesangsunterricht bis heute, oder? Warum machen Sie das?
Das ist immer so ein bisschen Problematik. Ich habe also Gesangsunterricht genommen, bis dass mein guter Freund und Produzent gesagt hat, lass es sein. Also im Sinne von, dass du warst mal ziemlich gut, aber seit du Gesangsunterricht nimmst, ist es... Und dann habe ich es auch wirklich sein gelassen. Aber ich mache nach wie vor CDs und ich brauche das als Balance, so einfach um Schönheit zu erzeugen in meinem Leben. Und
Ich habe übrigens ein paar CDs mitgebracht. Ich sage das jetzt direkt, damit es nicht. Wer Lust hat, einfach sich eine kostenlos mitzunehmen, soll das tun. Ja, also.
Es hat ein paar wenige in dem Kistlein, also der schneller ist, der geschwinder.
Ja, genau.
So schön. Zack, sagt man das also, auf Hochdeutsch? Der schnellere ist.
So ungefähr.
So ungefähr. Ja, ja. Gut.
Aber es ist also, eben auch ganz wichtig, also für mich, das ist vielleicht von allgemeinem Interesse, dass ich brauche auch so diese Kriegergemeinschaft. Im Heideggerschen Sinne, also wenn Kriegergemeinschaft hören, viele Menschen was Kriegerisches, dann ist es damit nicht gemeint. Gemeint ist damit, dass Leute, die vertrauensvoll zusammenarbeiten und das ist für mich halt, kann Kegelclub sein, das kann aber auch eine Rockband sein und bei mir ist es halt eine Rockband. Und Männer stärken sich bei Männern und Frauen stärken sich bei Frauen und bei mir ist das mit der Band.
Sie haben ja auch eine Analogie dann gemacht zum, von der Musik in der Unternehmenswelt. Also habe ich irgendwo gelesen oder gehört in einem Interview, wo ich mich vorbereitet auf das Gespräch. Sie sagen nämlich, dass Musik fast ein bisschen das Idealbild ist von Zusammenarbeit. Alle sind am gleichen Ort. Jeder macht eigentlich etwas anderes. Man muss sehr genau hören aufeinander. Man muss sensibel sein. Eine schöne Analogie. Das ist ihr Verständnis von Zusammenarbeit.
Naja, Sie haben ja das Wesentliche schon gesagt. Also der zentrale Aspekt bei der Musik ist, finde ich jedenfalls in unserem Fall, dass wir total freiwillig zusammen sind. Also jeder kann jede Sekunde gehen. Das heißt, du musst extrem respektvoll und wertschätzend mit jedem Einzelnen umgehen, damit er wiederkommt. Weil ansonsten sagen die, du mach mal dein Zeug alleine. Und in der Situation, also bei dem Musikmachen, ist es ausgesprochen wichtig, sein Instrument zu beherrschen, um überhaupt auf andere Menschen reagieren zu können. Und dazu kommt natürlich dann auch etwas hinzu, was viele Unternehmen als Analogie vergessen haben. Jetzt mache ich mal so einen Einschub. Die meisten Unternehmen sind strukturell kundenfeindlich, obwohl sie das Gegenteil behaupten. Wenn du auf der Bühne stehst, musst du so spielen, dass Frank Zappa hat das mal gesagt, in dem Augenblick, wo ein Zuhörer an die Decke guckt, hast du das Spiel verloren. Also ja, also in dem Augenblick wirklich so spielen, dass du für die Menschen spielst und nicht sozusagen deine Ego-Nummer ziehst. Und das ist insbesondere jetzt in der Schweiz, aber auch vornehmlich in Deutschland extrem verbreitet, dass viele Künstler vor allen Dingen für sich selbst spielen wollen. Also das ist, das glaube ich, ist ausgesprochen problematisch.
Sie haben jetzt gerade verschiedene Sachen schon angesprochen, und ich später auch noch wieder drauf komme. Ich möchte mal zuerst über etwas reden, wo man vielleicht auch in die Musik reinpasst. Das ist einfach das Thema Vertrauen, oder? Und da gehen wir auch in die Führung rein. Vertrauen, ganz ein grosses Thema, sowohl in der Musik wie auch in der Unternehmenswelt, in der Führung. Sie haben 2002, ist es, glaube ich, haben Sie das Buch geschrieben, Vertrauen führt, oder? Dort haben Sie, wenn ich das ganz, ganz simpel zusammenfasse, einfach gesagt, das ist eines von der grössten Probleme, dass Führungskräfte ihren Leuten nicht vertrauen. Vor langer Zeit, fast 20 Jahre, oder? Man hat ein bisschen den Eindruck, wenn man schaut, wie zum Teil in Firmen, was passiert, wie Firmen mit Leuten umgegangen werden, da ist nicht sehr viel passiert, da ist man noch nicht sehr weit. Was ist der Grund? Was glauben Sie, warum ist das Vertrauensthema irgendwie nicht wirklich durchgedrungen, über weite, also im grösseren Stil?
Also monokausal kann man das nicht beantworten. Es ist nach wie vor nicht nur aktuell, sondern brennend aktuell. Gerade in der letzten Woche ist eine große Umfrage veröffentlicht worden, wo die Manager in den Unternehmen sagen, das sei eigentlich das brennendste Thema überhaupt. Und das hängt damit zusammen, dass in dem Maße, in dem man sich absichert im weitesten Sinne, cover your ass, die Bürokratie wuchert, in dem Augenblick wird ein Unternehmen extrem langsam. Das muss man einfach sehen. Und das ist etwas, was uns auf den heutigen sehr, sehr schnellen Märkten kaum noch erlauben können, eben extrem langsam zu sein und uns wieder abzusichern und abzusichern. Warum das so ist, dass es da sehr wenig Fortschritt gibt, ist die Tatsache, dass das Thema Vertrauen im Grunde nicht therapierbar ist. Da überschreitet man eigentlich fast einen therapeutischen Limes, sondern das ist etwas, was du weitgehend hast oder eben nicht hast. Das muss man ganz klar sehen, weil die Basis für vertrauensbasierte Kooperation ist Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist nicht hier eine Hoppla, jetzt komme ich Inszenierung irgendeines Testosteronvulkans, sondern ist im Wesentlichen die Erfahrung, sich aus eigener Kraft aus schwierigen Situationen befreit zu haben. Und da die gegenwärtig dominierende Elterngeneration so skandalös überfürsorglich in der Welt sind, können viele Menschen diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung nicht entwickeln. Sind Sie noch bei mir? Ja? Gut.
Also, ja, und das, das ist, wenn ich dieses Selbstvertrauen nicht habe, sichere ich mich ab. Und zwar nicht nur einmal und zweimal.
Sie alle, also, wenn, im Klartext, wenn ich schnell das doch vielleicht ein bisschen übersetzen darf, Führungskräfte, ich bleibe im Schweizerdeutsch, haben eigentlich zu wenig Selbstvertrauen. Dann führt es zu dieser Angst vor dem Kontrollverlust. Und das ist eben natürlich hinderlich, um den Leuten zu vertrauen.
Also das wäre mir zu generell, aber es ist sicher ein wesentliches Element, weil ich ja gesagt habe, monokausal ist das nicht. Aber wenn kein Selbstvertrauen da ist, sichere ich mich ab. Wenn Sie im Unternehmen arbeiten, wissen Sie, Sie brauchen sich nur die ganzen Namen, die ganzen Adressen bei den E-Mails in der CC-Zeile anzugucken. Ja, das sind ja alles so Hinein-CCs, du hast es auch gewusst. Na, das sind ja keine Entscheidungs-CCs. Ich möchte aber auf der anderen Seite noch etwas sagen. Es gibt natürlich im Makrobereich große Situationen. Sie wissen, wie eine hysterische Öffentlichkeit, also Sie, gerade wesentlich dazu beiträgt, wenn irgendwas passiert ist, wieder sofort nach dem Großregulator zu rufen und das Thema muss wieder geregelt werden. Und da kommen wieder Gesetze und noch mehr Regularien und noch mal wieder Gesetze.
Bringen Sie doch ein konkretes Beispiel jetzt, oder?
Jede Menge. Also,
was ist gerade aktuell, wo Ihnen in den Sinn kommt, wo das passiert?
Grundsätzlich beispielsweise gerade gegenwärtig wird in Zürich ja wieder diskutiert, ob Zucker und Salz und ob man das dann Vorschriften, dann die Arbeitszeitideen, die wir nach wie vor in der Schweiz haben, ja, dass also man anfängt plötzlich Arbeitszeiten zu kontrollieren. Dafür gibt es ja gute Gründe. Das ist ja nicht so, dass das grundlos wäre. Die Frage ist, je mehr wir das verregeln, je mehr überhaupt das Rechtssystem über das politische System die Überhand gewinnt, desto mehr wird uns gewissermaßen diese Bürokratie ins Unternehmen reingebremst. Und deshalb, um es mal so sehr plakativ zu sagen, große Vorstände in irgendwelchen Unternehmen beschäftigen sich zu 70% ihrer Arbeitszeit mit entweder den Rechtsanwälten oder mit dem Verwaltungsrat.
Ja? Wieder könnte man ja sagen, das hat ja damit zu tun, dass einfach... Das ist ja ein Folge von der Regulierung, oder? Mhm. Also, dass grosse Unternehmen viel mehr Anwältinnen und Anwälte beschäftigen, das ist ja nicht, weil sie das lässig finden, sondern die Regulierung hat das mit sich gebracht, oder?
Ich dachte, das hätte ich gerade so versucht darzustellen. Also, okay. Es ist gerade.
Ich habe es falsch verstanden.
Es ist gerade die Öffentlichkeit, die wesentlich dazu beiträgt, dass in den Unternehmen genau dieser Absicherungsaufwand wuchert. Das ist ganz stark. Allerdings. Jetzt will ich mein Argument einschränken, gilt das ja im Wettbewerb für alle Unternehmen. Und das eigentliche Problem, also das, was Unternehmen in der Hand haben und was so vertrauenszerstörend ist, ist der Sicherungsaufwand, der aus den Unternehmen selbst kommt, der also weit über das hinausgeht, was der Gesetzgeber beispielsweise den Unternehmen aufnötigt.
Also es wäre quasi vorauseilender Gehorsam im übertriebenen Sinn, sozusagen. Sie sagen ja, das zu viel ist immer wieder ein Thema in Ihren Büchern, oder? Irgendwie Ballast abwerfen, überlebt es im Mülleimer tun, Management-Firlifanz, sagen Sie, gibt es viel zu viel, oder? Sie sagen, die guten Führungskräfte sind eigentlich die, die Sachen abschaffen, nicht die Sachen einführen. Wie ist es denn so weit gekommen? Was ist Ihre Analyse, dass man heute so weit ist, Ihrer Meinung nach, dass man zu viel hat? Sie sind ja recht radikal. Sie sagen, ich bringe ein paar Beispiele. Sie sagen, man muss Jahresgespräche abschaffen zwischen den Vorgesetzten und Mitarbeitern. Sie sagen, man muss Kundenbefragungen abschaffen. Sie sagen, Callcenter, grauenvoll, muss man abschaffen, oder? Sie finden das alles furchtbar. Und vielleicht müssen wir mal beim einen anfangen. Ist vielleicht einfacher, weil sonst reden wir von zu viel auf Mal. Warum sind die Jahresgespräche, Mitarbeitergespräche, die alle Vorgesetzten da rein hat es auch ein paar wahnsinnig wichtig finden, warum muss man die abschaffen?
Es gibt eine Menge Gründe dafür. Die für wahrscheinlich alle sofort nachvollziehbare Argument ist ein vorbereitetes, oktroyiertes und zentralisiertes Gespräch ist keins. Ja, das ist ein Ritual, das abgefackelt wird und jeder Praktiker in diesem Raum weiß, dass das purer Bullshit ist. In jeder Weise. Es gibt aber noch sehr, sehr viele mehr Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also für mich ist dieses Ritual auch etwas, was gegenüber den Interessen des Unternehmens massiv dagegen läuft. Denn gerade diese Mitarbeitergespräche ist ja im Grunde nichts anderes als eine gigantische Konformitätsmaschine. Ja, pass dich mir an. Sei so, wie ich dich gerne haben möchte. Damit werden sie den Wettbewerb der Zukunft nicht gewinnen. Ja, sondern sie werden die Leute in ihrer Unverstehbarkeit ehren müssen, in ihrer Besonderheit und nicht in ihrer Fähigkeit, sich anzupassen. Das heißt, wir sollten die Menschen für ihre Initiative ehren und nicht für ihre Konformität. Wenn man dann hinzunimmt, dass das eigentlich diese Idee des Mitarbeitergesprächs ja im Grunde aus einem altorganisatorischen Denken heraus resultiert, nämlich, dass wir gewissermaßen das Leistung eines Unternehmens die Addition von Einzelleistungen ist. Und das widerspricht eigentlich dem Kooperationsvorrang im Unternehmen. Das heißt, wenn wir gut gearbeitet haben, dann haben wir alle gut zusammengearbeitet. Und damit reduziert das Mitarbeitergespräch den Kooperationsvorrang auf bilaterale Sachen. Also du arbeitest für mich, Chef. Und damit wird die Interdependenz, die Wechselwirksamkeit überhaupt nicht gewürdigt. Das merkt jeder Praktiker daran, dass wenn er ein Mitarbeitergespräch führt, im Regelfall nach ein paar Minuten der Name eines Dritten fällt, der aber nicht anwesend ist. Ja, also ist das System, ich lasse diesen Begriff jetzt mal fallen, dieses System wird dann plötzlich eigentlich, ist zwar da, aber wird nicht adressiert. Und damit greift es logisch zu kurz.
Aber man könnte ja vielleicht die Jahresgespräche einfach auch anders gestalten, oder? Vielleicht weniger ritualisiert, individueller.
Naja, ursprünglich war das ja mal so, dass man Leute zu Führungskräften machte, die eigentlich da nicht hingehörten. Also man hatte dann den besten Schraubendreher zum Chef aller Schraubendreher gemacht und hat das Unternehmen meistens zwei Probleme, guten Schraubendreher weniger und eine schlechte Führungskraft mehr. Das ist ja eigentlich der Klassiker.
Können Sie sagen, warum das so ist, warum man das so macht?
Das hat im Wesentlichen damit zusammen, dass Führung, Mitarbeiterführung, Zusammenarbeit früher überhaupt nicht den Stellenwert hatte, den es heute hatte, sondern man wurde gewissermaßen Chef aufgrund seiner technischen Fähigkeiten. Und ganz ohne technischen Fähigkeit geht's ja auch nicht. Das ist ja völlig klar. Nur hat man dann häufig dann auch Sozialallergiker zu Führungskräften gemacht. Und das sind also im Grunde Leute, die da nicht hingehören. Also wer also keinerlei sozusagen Tendenz hat, sich mit Menschen und der Unterschiedlichkeit zu beschäftigen, der gehört nicht auf eine Führungsposition. So, und dann hat man gesehen, das funktioniert nicht, also hat man die Leute gezwungen. Ja, und jetzt wird's ganz wichtig.
Wie Militär, oder?
Da kenne ich mich zu wenig aus.
Teilweise.
Aber wer Menschen nicht dienen kann, versucht sie zu beherrschen. Ja? Und wenn sie also jemanden zwingen und beherrschen, wissen sie eins, sie dienen nicht. Und genau das ist es auch der Fakt, weil die allermeisten Menschen beugen sich zwar dem Zwang, sind aber nicht wirklich überzeugt, dass sie das etwas Sinnvolles tun.
Aber jetzt nochmal das Mitarbeitergespräch, da wird jetzt auch noch überbleiben. Wie müssen wir denn das machen, dass es Sinn macht, Ihrer Meinung nach?
Also sie werden gewissermaßen, wenn der Markt die Notwendigkeit erzeugt, dass man miteinander redet, darf ich das nicht instrumentieren, dann darf ich es nicht in eine Form gießen, sondern es muss gewissermaßen permanent Hautkontakt da sein, allerdings unter einer Bedingung, da bin ich Marktradikaler, wenn der Markt sie nötigt, nicht weil eine interne Logik sie dazu zwingt.
Management Firlefanz ist Stichwort. Was ist sonst noch für Sie Management Firlefanz, wo sofort abgeschafft gehört? Ich meine, das ist ja wäre allein abendfüllend, oder? Aber sagen Sie doch mal noch so, was ist auch so wirklich höchstgradig abschaffungswürdig?
Also für mich ist das zunächst einmal nicht eine Frage der Institution und der Phänomene, sondern eher eine Grundhaltung. Ich glaube, Management ist Handwerk und Führung ist eine Haltung. Eine Haltung, die ich gegenüber Menschen habe.
Darf ich ganz schnell, weil das finde ich einen spannenden Punkt. Sie sagen irgendwo, schreiben irgendwo in einem Buch, ich weiß nicht mehr welches, dass man eigentlich Führung nicht kann lernen. Managen kann man lernen, Führung kann man nicht lernen. Das ist ja noch, wenn man sich das mal irgendwie auf der Zunge vergehen lässt, wieso machen wir all die Führungskurse in den Unternehmen, oder?
Das ist eine gute Frage, da lebe ich seit 35 Jahren von. nicht ganz ohne Humor, aber es ist natürlich so, dass das Thema Organisation, die technischen Aspekte, alles das, was man normalerweise mit Management macht, es ist ja nicht sauber trennscharf, ja, aber wenn man mal tendenziell diese Seite nimmt, das können Sie lernen und das sollten Sie auch lernen. Die Frage der Führung ist eine Haltung im Sinne von einer Haltung, die mit meinem Menschenbild zusammenhängt. Und dieses Menschenbild wird im Regelfall nicht reflektiert. Das heißt, die meisten Unternehmen kommen überhaupt gar nicht auf die Idee, mal drüber nachzudenken, von welchem Menschenbild gehen wir davon eigentlich beispielsweise aus. Ich versuche mal eine Blicklenkung. Ist der Mitarbeiter ein zu erziehendes Kind oder ist er ein Erwachsener, dem ich auch Erwachsensein zumuten muss? Ist er ein defizitäres Mängelwesen, dessen grundsätzliche Fehlerstruktur von mir zu kompensieren ist? Oder ist er unmittelbar zu Gott genauso in Ordnung wie ich? Kann ich dem zunächst einmal vertrauen oder muss ich dem erstmal mit Misstrauen begegnen? Also wie schaue ich den anderen Menschen an? Und ich meine, wenn ich da eine Position einnehme, wie ich sie einnehme, nämlich dass ich den Menschen als Freiheitswesen sehe und dass ich mich gegen jede Form von Infantilisierung im Unternehmen wende, dann kann eigentlich jedes Unternehmen sofort selbst entscheiden, was es dann lässt. Und es gibt glücklicherweise einige Unternehmen, die vor dem Hintergrund dieser Grundhaltung sagen, okay, das sollten wir dann nicht mehr tun.
Auch da wäre einfach das Beispiel spannend aufgrund von Ihrer Erfahrung, wo gibt es Unternehmen, wo Sie finden, die machen das gut? Vielleicht sind das ja zufälligerweise Unternehmen, die Sie beraten haben, ich weiß es nicht.
Also mehrheitlich bin ich gescheitert, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ne? Das, wenn ich mir die großen DAX-Konzerne angucke oder auch ESMI-Konzerne, die laufen gerade gegenwärtig, das wird von mir geradezu leidvoll wahrgenommen, auch zeitgeistorientiert in eine völlig andere Richtung. Ja? Also da finden Entmündigungsexzesse statt, das ist aberwitzig teilweise. Im Mittelstand haben wir da größere Chancen und da gibt es schon Unternehmen, also
weil da immer, ist immer spannend, Mittelstand in Deutschland sind ja Unternehmen bis irgendwie 2000, oder? Bei uns ist das immer ein anderes Verständnis, KMU ist nicht so groß.
Ja, ja, also das können durchaus Milliardenunternehmen sein. Also und da gibt es schon etliche Unternehmen, insbesondere auch Familienunternehmen, die sagen, das ist mein Geld und das mache ich jetzt. Ja, also wenn sie öffentlich quotiert sind, ist es einfach schwieriger. Ich habe das selbst erlebt, als ich hier in der Schweiz bei Deco gearbeitet habe, da war es so, dass die Wall Street dich einfach nötigte, bestimmte Dinge zu machen, die du für völlig bescheuert hielst, aber wenn du es nicht machst, fliegst du raus. Ja, also wir haben uns dann dekotiert und dann war es gut. Aber nichtsdestotrotz ist das eine schwierige Sache. Es gibt Unternehmen, zum Beispiel, kennen Sie den DM-Drogeriemarkt? Sagt Ihnen das was? Ja? Oder auch Hornbach im Handel beispielsweise, ja, die also, das sind schon namhafte Unternehmen, die in eine bestimmte Richtung gehen. Und wenn ich Ihnen so kleine Softwarebuden nenne, die auch 2000 oder 3000 Mitarbeiter haben, aber dann werden Sie die nicht kennen. Inform beispielsweise in Aachen, die sogar nach einem meiner Bücher ihre Architektur gebaut haben. Und das ist dann auch schön. Und insbesondere, wenn man sieht, unter welchen Bedingungen diese Unternehmen dann fast, möchte ich sagen, trotz dessen erfolgreich sind.
Was sind denn Unternehmen in der Schweiz, wo Sie würden sagen, die sind durchaus vorbildlich, was so Aspekt betrifft?
Also ich tue mich sehr schwer, insgesamt vorbildlich zu sagen, sondern es gibt überall in allen Unternehmen gleichsam Oasen der Vernunft und der Menschenfreundlichkeit, die ich erlebt habe und auch immer wieder neu erlebe, wo ich sage, hey, das funktioniert und es ist zum Teil ausgesprochen schwer für diese Leute, das durchzuziehen.
Jetzt haben Sie ja vorher das Thema von der Börsenkotiertheit von Unternehmen angesprochen. Ist dann das Ihrer Meinung nach einer von den Hauptgründen, dass grosse Unternehmen eben nicht in eine Richtung arbeiten, wie Sie es eigentlich würden richtig finden? Ist das kotiert sein an der Börse, der Druck von den Aktienmärkten? Ist das eines der grossen Probleme von Unternehmen oder vielleicht sogar das grösste von grossen Unternehmen?
Das ist schwierig zu sagen. Es gibt keine Buchung ohne Gegenbuchung. Also in vielen, vielen dieser Fragen, fast möchte ich sagen, je älter ich werde, desto mehr sehe ich auch etwas, was anerkenne ich auch Dinge, die mir ursprünglich nicht gefallen haben. Aber der öffentliche Druck, der Wunsch immer mehr und möglichst viel schnelles Geld, möglichst unter Umgehung des Kunden, spielt sicherlich eine wesentliche Rolle. Als ich selbst in dieser Rolle war, habe ich erlebt, wie ich mehr und mehr eigentlich das Unternehmen und auch den Kunden aus dem Auge verlor und mich immer mehr an internen Finanzparadigmen orientierte. Und das habe ich als Persönlichkeitsdeformation wahrgenommen, wo ich dachte, also das willst du eigentlich nicht. Aber es
reden wir noch schnell von dem Thema Kundenbefragung, weil das habe ich auch einfach noch bemerkenswert gefunden. Sie haben die Kunden angesprochen, ein grosses Thema für Sie, eben zu wenig Kundenorientierung insgesamt. Und eben Kundenbefragungen, alle machen Kundenbefragungen, oder? Überall werden Kunden befragt und Sie sagen, das ist Schwachsinn.
Ja, das ist erkenntnistheoretisch natürlich schwachsinnig, weil immer erst die Antwort kommt und erst dann die Frage. Ich kann gar keine Frage stellen, ohne dass ich nicht eigentlich eine Antwortserwartung habe. Das heißt, ich bewege mich also bei jeder Frage in einem Raum, der durch erwartete Antworten präjudiziert ist, also vordefiniert ist. Also kann da auch nie was Überraschendes kommen, sondern es kommt immer das, was eigentlich mehr oder weniger im Bereich des Erwartbaren ist. Wenn man dann noch hinzunimmt, dass jede Form der Frage, jetzt nicht sofort schreiend rausrennen, aber jede Form der Frage natürlich den anderen zur Antwort nötigt und insofern würdelos ist. Noch da? Ja? So, ne? Liebst du mich, Schatz? Was soll sie dann sagen? Ne? Sagt sie ja, dann antwortest du nur, was erwartet ist. Sagt sie nein, hat sie ein Problem an der Backe. Ne? Also, was ich damit meine ist, ich unterlaufe mit der Frage ja im Grunde die Notwendigkeit oder die Möglichkeit des Nichtantwortens. Also antwortet der irgendetwas. Sie haben wahrscheinlich auch schon mal häufig gelogen, ohne dass sie dem anderen etwas Böses wollten, aber sie wussten, der andere erwartet eine Antwort und das wollten sie ihm nicht verweigern. Also haben sie irgendwas erzählt. So, und wenn Sie dann noch sehen, dass Sie in einer ganz bestimmten Situation befragt werden, dann werden Sie das natürlich mit einem entsprechenden pädagogischen Aufschlag versehen. Und da kommen dann Wirklichkeitskonstruktionen raus, auf die zu wetten, ich für höchst fragwürdig hielte. Ja, also das, darauf Geld zu setzen, ist ganz etwas anderes als, jetzt die Alternative, Kunden zu beobachten, was sie denn tun unter verschiedenen Bedingungen. Ja, das unbefragt. Und das ist, denke ich auch, das werden Sie auch im Privatleben wissen. Das Einzige, was wirklich zählt, ist das, was jemand sagt, ohne gefragt zu sein. Ja, alle Antworten lügen. Und wenn jemand zu Ihnen kommt, gerade auch in hierarchischen Situationen, und sagt Ihnen vielleicht etwas, was Sie vielleicht als kritisch erleben sogar, dann ist es eigentlich das höchste Kompliment, das man Ihnen machen kann.
Jetzt muss ich nachfragen, Sie sind verheiratet und dann ist Ihnen die Frage gestellt worden, wollen Sie diese Frau zu Ihrer Frau nehmen?
Schätzli, sagst du mal was? Also das hat so niemand gefragt, weil ich noch nicht verheiratet bin.
Okay, Sie sind gar nicht verheiratet, nee. Entschuldigung.
Aber wir leben schon 22 Jahre zusammen.
Ich meine, ich finde das unglaublich spannend, die These, von, dass eigentlich jede Frage eine Antwort, wie haben Sie es gesagt? Sagen Sie es nochmal.
Also vorwegnimmt.
Genau.
Ja, also präjudiziert. Also für mich ist eigentlich die spannende Frage etwas anders. Ich glaube, wir reden nicht über Fragen wie, also wie spät ist es oder wo geht's hier lang oder so etwas. Ja, oder über solche Fragen, glaube ich, sprechen wir nicht. Es ist, vielleicht mache ich das auch mal ganz offen. Es gibt, jeder Mensch hat ja, was ist der Mensch? Der Mensch ist 5, 6 Bücher, die er gelesen hat und 5, 6 Menschen, die ihn geprägt haben. Und eines der Bücher, die mich sehr, sehr geprägt haben, kommt von einem Psychotherapeuten, der vor kurzem, glaube ich, in Zürich gestorben ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Der Mann heißt Bodenheimer. Kennt den jemand zufällig? Ja, der hat in Zürich lange Zeit eine Praxis gehabt. Und der hat mal vor 20, 30 Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Warum über die Obszönität des Fragens. Und dieses Buch hat mich zutiefst bewegt, wie wenig andere Bücher überhaupt. Und er weist historisch nach den Zusammenhang, über den wir jetzt hier sprechen. Und für mich ist es ausgesprochen wichtig, ich komme ja um das Frageritual, komme ich ja im Alltag gar nicht herum. Die Frage ist nur, in dem Augenblick, wo ich jemanden frage, nötige ich ihn zur Antwort und beschneide damit seine Freiheit. Ja? So. Und ich denke, das müssen wir zunächst einmal immer mit berücksichtigen. Mit berücksichtigen heißt wenigstens mal drüber nachdenken, ob eine Frage nicht in einem hohen Maße invasiv ist und natürlich in einem höchsten Maße unter Machtbedingungen invasiv ist. Adorno hat gesagt, es gibt kein wahres Leben im Falschen. Unter Machtbedingungen muss der andere antworten, weil nicht antworten wäre Antwort genug. Ja, so, und aus dem Grunde noch einmal, unter Machtbedingungen zu fragen ist und bleibt obszön.
Das wäre jetzt ein Thema, wo man sicher vertiefen könnte. Wir haben aber noch ganz viele
Themen. Ich brauche nur meine Kinder anzugucken. In dem Augenblick, wo ich frage, warum hast du das gemacht, lügt er mir die Hucke voll. Ist doch klar, oder? Er ist auch sehr klug, oder? Ja, er will ja nicht verhauen werden.
Aha. Ich möchte über ein Buch reden, wo das letzte ist, das Letzte, was sie geschrieben haben, Radikal Digital.
Okay.
Ich glaube, im 18. rausgekommen, 2018. Und dort sagen sie eigentlich, dass wir da eigentlich ein grosses Missverständnis haben. Man glaubt immer, dass man vor allem über Technik redet, wenn es um Digitalisierung geht. Und sie sagen, es ist eigentlich völlig falsch. Es geht eigentlich um die Wiedereinführung vom Menschen in die Organisation. Also sie sagen, das ist eigentlich die grosse Chance, dass es wieder um das geht, wo Menschen wirklich können und wo eben Roboter und Bots und wie man auch immer will sagen, nicht können. Und so mit ganz vielen Ausführungen natürlich kommen sie eigentlich zum Schluss, dass Digitalisierung eine riesen Chance ist, ein sozialer Wandel und eigentlich eine gute Sache. Im Interesse der Menschen.
Ja, das haben Sie ja jetzt schon alles gesagt. Also ja, ich kann das jetzt noch ein bisschen ausführen. Aber im Grunde ist es so, dass die meisten Unternehmen, und das ist gegenwärtig noch Stand der Dinge, die nach wie vor halten sie Digitalisierung für einen technischen Prozess. Ich halte das für völlig falsch. Ich glaube, es ist ausgesprochen wichtig, uns anzuschauen, dass unter dem Schatten der Digitalisierung oder im Sog der Digitalisierung es zu einer Wiedereinführung des Menschen kommt. Und zwar jener Möglichkeiten, jeder Talente, die nur der Mensch kann, weil alles andere oder vieles von dem technisch ersetzt werden wird. Es ist ja ein alter Hut, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Das ist eine Frage der Zeit. Ja, da kommen wir gar nicht drum rum. Ist das bedauerlich? Und da würde ich doch sagen, naja, also es gibt doch eine Menge Jobs, und Marx hat das schon immer so gesagt, die sehr maschinenförmig geworden sind. Und wenn wir diese abschaffen, wenn wir also über Kopfarbeiten abschaffen und viele, viele andere Dinge, die sehr routiniert und sehr langweilig sind, dann ist das ja nicht unbedingt ein Verlust, sondern wir werden uns auf das konzentrieren können, immer langfristig gesehen, was eben nur Menschen können. Ob das dann stattfindet und welche Konsequenzen das haben wird, das ist natürlich alles noch nicht gesehen. Nur wir können jetzt schon sagen, dass die kurzfristigen Folgen im Regelfall dramatisch überschätzt werden und die langfristigen Folgen unterschätzt. Und langfristig sehe ich, dass wir uns im Wesentlichen auf drei Dinge konzentrieren können: auf die Wiedereinführung der Kooperation, auf die Wiedereinführung des Kunden und auf die Wiedereinführung der Kreativität.
Also die drei K, wie sie es nennen. Trotzdem ist die optimistische Einschätzung ja schon recht gegen den Zeitgeist, oder? Weil es gibt ganz viel Prognosen, Untersuchungen, Studien, wie man es immer will sagen, wo natürlich massive Arbeitsplatzverlust prognostiziert, wo ganze Branchen ausgelöscht werden, jetzt nicht nur über Kopfarbeit im Handwerkerbereich, sondern Finanzdienstleistungsbranche, habe ich gelesen, da rechnen wir mit bis zu 40% von den Stellen, wo nicht mehr werden da sein. Ich meine, das ist nicht im Interesse vom Menschen.
Naja, das ist immer die Frage, wer jetzt mit Mensch gemeint ist. Ja, also in dem Fall meinen Sie wahrscheinlich die Arbeitnehmer in diesen Jobs. Ja gut, also grundsätzlich haben wir ja historisch gesehen solche Situationen schon ganz oft gehabt. Natürlich wird auch jetzt wieder diskutiert, heute sei alles anders und würde alles viel schneller gehen. Ich würde sagen, dann sind wir vorsichtig damit. Ich kann das nur noch mal betonen. Langfristig gesehen wird es immense Konsequenzen haben. Kurzfristig werden die Folgen dramatisch überschätzt. Ich glaube ja sogar, dass wir momentan ein Riesenproblem haben. Wenn wir uns die demografische Entwicklung angucken, wenn wir uns die Sterblichkeit angucken, also Gebürtigkeit und Sterblichkeit angucken, rennen wir alle in ein Riesenproblem rein. Das heißt, wir haben für Status quo, also Ceteris paribus, alles bleibt wie es ist, werden wir einfach nicht genug Leute haben. Und um das zu kompensieren, werden wir Zuwanderungsraten akzeptieren müssen, die momentan politisch überhaupt gar nicht durchsetzungsfähig sind. Das heißt, wir werden sehr dankbar sein, dass eine Menge Jobs über Digitalisierung ersetzt werden wollen. Das wird kurzfristig natürlich Härten haben. Das wird vielleicht sogar mittelfristig, aber langfristig war es bisher immer noch so, dass mehr Jobs geschaffen wurden, als wegrationalisiert wurden.
Kann man dann, das ist ja etwas, was man immer wieder hört, oder? Wenn man so die grossen Umwälzungen anschaut, die Industrialisierung etc., kann man dann wirklich die Digitalisierung vergleichen mit einer Entwicklung wie in einer Industrialisierung beispielsweise?
Also
ist das wirklich ein Vergleich, den man machen kann?
Ich bin kein Hellseher, das kann ich nicht sagen. Wir sind ja in einer Phase des Übergangs. Also Das Thema Digitalisierung schlägt unglaublich viel publizistische Wellen. Wenn ich mir das in den Unternehmen angucke, dann bleibt man im Regelfall dabei stehen, analoge Prozesse, die Standardprozesse sind ein bisschen zur Digitalisierung. Also für jedermann nachfolgend, so Ablage wird dann digitalisiert. Ja, aber ein radikales Aufstellen des Businessmodells in digitaler Hinsicht vom Kunden her gedacht, also von außen nach innen her gedacht, habe ich bisher noch nie erlebt. Das ist aber das, was anstünde. Also was können wir tun, um wirklich das Unternehmen, anstatt Rollout, das alte klassische amerikanische Modell, das Unternehmen von außen nach innen zu denken? Und das sehe ich nicht und kann ich nicht erkennen. Insbesondere jetzt bleibe ich mal im deutschen Mittelstand, man verdient eigentlich mit dem alten Zeug immer noch zu viel Geld. Ja? Und auch die Großunternehmen, also nur wer am Alten festhalten will, kommt auf die Idee, Abgaswerte zu manipulieren. Ja, ist doch klar.
Anderes Beispiel ist vielleicht Musikindustrie, oder? Wo eigentlich zugeschaut hat.
Lange zugeschaut.
Zugeschaut hat, wie sie stirbt selber, genau. Oder?
Und jetzt dann angefangen hat, sich mit Spotify und so weiter doch in Verbindung zu setzen und mittlerweile wird wieder viel Geld verdienen. Es werden sogar die CD-Verkaufszahlen steigen wieder, was ich lange nicht geglaubt hätte.
Aber da muss man sagen, nicht in erster Linie im Interesse von Musikerinnen und Musikern, oder? Was die Entwicklung jetzt betrifft,
das in der Branche. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Also derjenige gut beraten, der wirklich Amateur ist, im starken Wortsinne, nämlich ein Amateur ist einer Amare, der seine Sache liebt.
Ich möchte noch einen Punkt ansprechen. Sie haben irgendwo geschrieben, eine Führungskraft muss bereit sein, sich schuldig zu machen. Das habe ich auch noch ein schönes Bild gefunden. Schuldig ist ja, könnte man jetzt auch natürlich verschieden philosophisch, biblisch, so haben sie es ja auch, glaube ich, nicht gemeint, aber es geht, glaube ich, vor allem um Entscheidfehlen, oder? Und das ist ja dann wieder, wäre wieder ein Widerspruch zu Sachen runterfahren, Sachen nicht machen, zu wenig entscheiden, ist auch ein Problem, oder? Dass nicht entschieden wird.
Ich habe jetzt fast ein ganzes Jahr lang, fast anderthalb Jahre lang an einem Buch geschrieben, das heißt Magie des Konflikts. Und das kommt aber erst nächstes Jahr raus. Und da ging es mir, nachdem ich eigentlich angefangen hatte, wurde mir klar, dass es eigentlich um die Grundverfasstheit unserer gesamten Existenz ging. Und das ist die grundsätzliche Ambivalenzstruktur, also die Widersprüchlichkeit unserer Struktur. Alles ist voller Widersprüche. Es gibt keine Buchung ohne Gegenbuchung. Und je älter ich werde, desto mehr habe ich auch das Gefühl, ich könnte auch immer das Gegenteil behaupten. Stimmt auch irgendwie. Ja, also die Dinge sind also muss man deutlich sagen, sie brauchen Wandel, aber sie brauchen auch Stabilität. Ja, sie brauchen Vertrauen, aber in gewissen Situationen brauchen sie auch Misstrauen, egal ob sie es dann Kontrolle nennen. Ich denke, es gibt keine Zentralität ohne Dezentralität und so weiter. Das heißt, diese Dinge sind aufeinander bezogen. Und wir haben sowohl in diesen normativen Aspekten, die Sie kennen, wenn Sie im Unternehmen arbeiten, geht es immer um Werte und all so ein Zeug. Das ist natürlich bodenlos naiv und einigermaßen.
Warum? Warum ist das bodenlos
naiv? Naja, weil es keinen Wert gibt, der nicht mit einem Gegenwert begleitet ist. Ich habe es ja gerade versucht deutlich zu machen. Sie werden für allen Wert außer Extreme, also Grausamkeit, Terror, Krieg und so weiter, können Sie mir keinen Wert nennen, der nicht durch einen gleich-gültigen Gegenwert begleitet wird. Das heißt, Sie haben also die fundamentale Grundstruktur unserer Existenz ist dieses bipolare Schwanken zwischen Werten. Ist das klar genug, was ich hier rede? Ja, wo ich permanent hin und her oszilliere. Und jeder, der einigermaßen mit beiden Füßen am Boden steht, weiß, dass er permanent hin und her oszilliert. Wenn ich nun die eine Seite totalisiere, indem ich sie sozusagen explizit plakatiere und sage, wir sind ein Vertrauensunternehmen, dann weise ich Ihnen jeden Tag nach, dass Misstrauen und Kontrolle unbedingt notwendig ist. Und wenn Sie darauf verzichten, sind Sie naiv. So, also wir brauchen beides. Und wir müssen in gewissen Situationen entscheiden. So, und wer macht das? Und wenn man sich anthropologisch fragt, warum gibt es überhaupt Führungskräfte, gibt es eine Menge Antworten. Aber die zentralste und anthropologisch fundamentalste ist die, weil es Konflikte gibt. Deshalb gibt es Führungskräfte. Das heißt, ich brauche irgendeine Institution, die in gewissen Situationen sowohl ziel- wie auch normative, also Wertkonflikte, entscheidet. Sie kennen die Situation, Gruppe läuft, Säbelzahntiger da hinten, eine Weggabelung, rechts, links. Rechts gehen oder links gehen? 10 Leute sagen rechts rum, haben gute Gründe. 10 Leute sagen links rum, haben auch gute Gründe. Dann brauchen Sie einer, der in die Entscheidung geht und in die Verantwortung geht und sagt, rechts rum. Warum? Weiß ich auch nicht. Haben Sie den Punkt? Weil eine Entscheidung ist nur dann eine Entscheidung, wenn Sie nicht entscheiden können.
Und dann heißt
es... Moment, das ist mir jetzt noch wichtig. Wenn Sie wüssten, was richtig wäre, wäre es keine Entscheidung, sondern wäre eine Wahl. Sehen Sie das? Ja, das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, ich brauche da jemanden, der sagt, rechts rum. Wenn Sie sich aber nun für eine Seite entscheiden, haben Sie automatisch, jetzt theoretisch gesprochen, die Hälfte Ihrer Mitarbeiter gegen sich. Und das hat Heidegger 1933 unter Bedingung des Führerstaats schon deutlich gesagt. Jede Führungskraft erzeugt, indem sie handelt, also entscheidet, automatisch Widerstand. Andersrum formuliert, eine Führungskraft, die keinen Widerstand erzeugt, entscheidet nicht. Und aus dem Grunde muss ich also diesen Widerstand als Grundfundament meiner Existenz als Führungskraft anerkennen. Ich muss das sagen. Das heißt, ich mache mich schuldig und irgendeiner sagt falsch. Und ich sage, ja, das kann man auch ganz genau so sehen. Jetzt stellen Sie sich aber bitte in der Alltagspraxis der Unternehmen vor, ich unterziehe diese Führungskraft, die gerade diese Entscheidung gefällt hat, einem 360-Grad-Feedback. Perverser kann man doch nicht aufgestellt sein, oder? Sind Sie doch da, oder? Also ich meine, da reicht doch eigentlich der gesunde Menschenverstand aus, zu sagen, das kann doch gar nicht funktionieren. Unter den Bedingungen eines 360-Grad-Feedbacks versuche ich, allen irgendwie zu gefallen. Und in letzter Konsequenz entscheide ich dann nicht. Und was mache ich dann? McKinsey. Ja, dann ist die Nummer durch.
Und gerade McKinsey ist, wenn man über Konformität redet, wahrscheinlich das Unternehmen, wo am liebsten konforme junge Hochschulabsolventen
Sie brauchen, stellt, oder? Die wollen in ihr tatsächlich, also das können Sie nachlesen, die wollen in ihren Bewerbungsprofilen den Insecure Overachiever, also den unsicheren Überleister.
Ja, also den unsicheren Überleister.
Ja, der nur will, sag mir, wie gut ich bin, ja? Sag mir, gib mir permanent Feedback. Ja, so eine Idee wie, ich vertraue mir selbst oder ich gehe meinen Weg, auf die Idee kommen die gar nicht. Ja?
Wollen wir noch über Motivation reden?
Wir können über alles reden.
Sie müssen nicht antworten.
Das habe ich Ihnen ja gesagt.
Genau. Ich würde gerne über Motivation reden, weil das Buch Mythos Motivation finde ich auch ziemlich bemerkenswert. Das ist 2010 rausgekommen.
Das ist 1991 rausgekommen.
1991, also umso erstaunlicher, was Sie da jetzt sagen. Sie sagen, alles motivieren ist demotivieren. Das müssen Sie uns erklären.
Wie mache ich das in sozusagen ein paar? Versuchen wir mal klar zu machen, dass es also kategorial zwei Elemente gibt. Also etwas, was jemand will und jemand, das etwas soll. Ich versuche mal ein Beispiel zu bringen. Stellt sich vor, ein alter Mann wurde von Kindern geärgert. Und da fiel auf eine Idee und sagte, hör mal Kinder, wenn ihr morgen mich ärgert, wiederkommt, kriegt jeder von euch 1 Franken. Und die Kinder waren skeptisch und dachten, na, er führt doch was im Schilde. Kam aber am nächsten Tag, ärgern den Mann und kassierten das Geld. Daraufhin sagte der alte Mann, hey Kinder, wenn ihr morgen wiederkommt, jeder von euch 50 Rappen. Prima, sagten die Kinder, kamen am nächsten Tag, ärgern den Mann, kassieren das Geld. Daraufhin der Mann, hey Kinder, wenn ihr morgen wiederkommt und mich ärgert, jeder von euch 20 Rappen. Für 20 Rappen will ich ärgern, von dem Tag hatte der alte Mann seine Ruhe. Ja? Also, was hat dieser Mann gemacht? Er hat das Wollen der Kinder, ich will den Mann ärgern, über die Belohnung zum Sollen verschoben. Sehen Sie das? So, und dieses Sollen trägt da nicht. Und das, wenn Sie selbst Kinder haben, wissen Sie das. Ne? Das funktioniert mal eine ganze Zeit, dann gehen die Kinder in die Anpassung und dann vergessen sie es wieder. Ne? So, das ist ja klar. Und diese Verschiebung vom Wollen zum Sollen ist letztlich die Spät- und Nebenwirkung erfolgreicher Motivierung. Das hat mit Motivation, also dem Anspruch, den ich an mir selbst habe, nicht zu tun, sondern es ist Fremdsteuerung, also eine von Kontrolle, die von außen kommt. Und wenn Sie sich das so mal grundsätzlich klar machen, wie in unserer gesamten Gesellschaft das läuft, dann ist die Gestaltgeste der Motivierung ja die, tu dies, dann bekommst du das. Oder anders, tu dies nicht, dann bekommst du das. Oder tu dies nicht, dann bekommst du das nicht oder so etwas. Ne? Das große Problem ist, je weiter sie damit erfolgreich sind, tu dies, dann bekommst du das, desto mehr konzentrieren sich die Menschen auf das und nicht mehr auf dies. Und damit werden alle Interessen, also das, was den Menschen wichtig ist, wird zur Seite gedrängt und wird über diese Drohungsszene ersetzt durch das, was anderen Menschen wichtig ist. Also lebe ich gewissermaßen nicht mehr mein Leben, sondern das Leben, das andere wollen, dass ich tue, was richtig ist. Und das ist letztlich, in letzter Konsequenz, ist es Selbstmord.
Das bedingt aber, dass Menschen intrinsisch motiviert sind, oder?
Das sind also sie. Anthropologisch.
Sagen Sie ganz grundsätzlich, dass Sie das sehen.
Das ist jetzt nicht meine grundsätzliche Auffassung, das wird zwar bestätigt, aber die Anthropologie sagt seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass die Menschen ein hohes kreatives Potenzial haben, das nach Entfaltung drängt. Alle Menschen wollen leisten, falls Sie sich das dafür interessieren, es gibt zwei wesentliche Dinge, das ist Funktionslust und Neugieraktivität, das so anthropologisch so tief verwurzelt ist, da kommen Sie nicht ran. Funktionslust heißt, planen, machen und Werk anschauen müssen möglichst zusammen sein. Planen, machen, Werk an das Ergebnis sehen, dann, das wollen die Menschen, grundsätzlich gucken Sie sich die unglaubliche Konjunktur der Heimwerkermärkte an, dann wissen Sie, wovon ich rede, planen, machen, Werk anschauen, ne, zusammen. So, und das andere ist Neugieraktivität, ja, also alle Menschen sind per se neugieraktiv, also das ist grundsätzlich da. Das heißt, die Frage stellt sich dann nicht, ist der Mensch motiviert, sondern der ist häufig nicht dazu motiviert, das zu tun, was ich für richtig halte. Und dann springt sozusagen die Katze kreischend aus dem Sack und dann wird gesagt, wie kriege ich das hin, dass er etwas tut, was er eigentlich nicht tun will. Wenn Sie dem folgen, zahlen Sie einen hohen Preis und letzter Konsequenz Ihr Verlust Ihrer Selbstachtung.
Jetzt gibt es die Unterscheidung von Motivierung und Motivation, die Sie ausgeführt haben, oder? Was mache ich dann als Führungskraft, wenn ich den Eindruck habe, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind halt gleich nicht motiviert? Was mache ich dann?
Also da gibt es nicht nur eine Antwort, gibt es 37 Antworten drauf. Also mittel- und langfristig hat jede Führungskraft die Mitarbeiter, die sie verdient. Ja? Nicht sofort, aber mittel- und langfristig ist das so. Wenn ich jetzt eine kurze Antwort geben sollte, sagt meine Erfahrung, dreh mal den Spiegel und guck dich selbst an. Ja? Also was hast du denn eigentlich getan, um die Leute zu demotivieren? Weil wir wissen, ganz rein statistisch, ganz nüchtern, der Hauptdemotivator in den Unternehmen ist der direkte Vorgesetzte. Also nicht irgendwelche anderen Aspekte, sondern der direkte Vorgesetzte. Und zwar im Regelfall ist es ein Problem auf der Beziehungsebene von Kooperation, nicht auf der Inhaltsebene, sondern der Kooperation. Und das ist auch etwas, was dann Menschen vortreibt. Sie kennen alle, oder vielleicht haben Sie es mal gehört, Menschen kommen zu Unternehmen, aber sie verlassen Vorgesetzte. Das heißt, attraktiv ist das Unternehmen auf dieser allgemeinen Ebene. Was dann vortreibt, ist meistens ein Beziehungselement. Und das erste und die wichtigste Antwort, guck dich erstmal selbst an, was du getan hast, um Leute zu demotivieren. Das kann natürlich nicht die einzige Antwort sein. Wenn ich mal ganz viele Aspekte überspringe, kann ich nur eins sagen, es ist manchmal erheblich klüger und würdevoller für beide Seiten, sich voneinander zu trennen, als an den Leuten rumzuschrauben.
Vorausgesetzt, man hat die Möglichkeit, dann auch zu gehen. Ich meine, man redet ja dann manchmal vielleicht auch ein bisschen in einem Luxusbereich. Nicht alle Leute können so einfach Jobs wechseln, oder?
Muss man also auch sehen, oder? Kein Mensch hat gesagt, dass etwas einfach ist. Aber meine Erfahrung sagt etwas völlig anderes. Im Regelfall wird viel zu lange gewartet, manchmal Jahrzehnte gewartet, obwohl gerade schon in der Probezeit eigentlich klar ist, dass die Sache nicht funktioniert. So, und dann sagt, drückt man beide Augen zu und anschließend in würdeloser Weise schraubt man aneinander rum und dann irgendwann sehr häufig zu einem Zeitpunkt, wo die Chancen des anderen auf den Arbeitsmärkten eher nicht besser werden, trennt man sich dann. Ist das fair? Frühe Klarheit ist fair, späte Klarheit ist unfair.
Das beliebteste Motivationsinstrument sind Boni, oder? Das ist ja auch etwas, was Sie folgerichtig natürlich aufgrund von dem, was Sie vorher gesagt haben, wissen wir, was Sie da davon halten, nämlich gar nichts. Sie finden das völlig den falschen Weg, oder? Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen? Einfach, warum das, was der Bonus eben Falsches auslöst bei den Menschen? Warum das wirklich der falsche Weg ist, Ihrer Meinung nach?
Naja, eigentlich alle, die mit offenen Augen 2007, 2008 Zeitung gelesen haben, wissen es doch, was völlig klar ist. In dem Augenblick, wo ich einen Bonus den Leuten vor die Augen hänge, wird erstens mal das Reizniveau müssen sie permanent nach oben schrauben, um die gleiche Leistung zu erzielen. Sie erzeugen im Unternehmen eine massive Belohnungssucht. Noch da? Also ohne extra Cash läuft gar nichts mehr, ja, wenn ich das nicht kriege. Jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, was im Laufe der Zeit, also seit den 90er Jahren, immer wichtiger geworden ist. Das Kooperationsklima leidet. Das heißt, unter Bonusbedingungen macht man ja die Menschen zu Wettbewerbern innerhalb des Unternehmens. Und drittens und viertens, und das ist, glaube ich, vielleicht der wichtigste Aspekt an diesem Aspekt, ist hochgradig manipulativ. Das heißt, ich mache Dinge, die ich eigentlich nicht machen will, die ich aber dann dennoch tue, um den Bonus zu bekommen. Ich halte es für in jeder Weise für ein Desaster, wenn ich mein Geld bekomme, weil ich morgens um 8 Uhr da auftauche und wenn ich mich auch noch bewege, ist das bonusrelevant. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, wir sollten doch alles tun, dass die Menschen sachbezogene Urteile fällen und nicht einkommensbezogene Urteile fällen. Was darüber hinaus dementiert wird, ist die Tatsache, das sagte ich schon, ich wiederhole mich und ich hoffe, Sie sehen da die Schleife, dass das Unternehmen um die Idee der Zusammenarbeit herumgebaut ist und nicht die Addition von Einzelleistungen. Und deshalb ist ein Individualbonus etwas, was grundsätzlich in die falsche Richtung geht.
Also das heißt, Boni wären okay, wenn man es für Teams machen würde.
Bei Teams haben Sie wieder eine Streusituation. Also eine allgemeine Beteiligung am Unternehmensergebnis ist nicht ganz ohne Schwierigkeit, aber ist mit zweifellos der bessere Weg. Ja?
Ich schaue auf die Uhr und sehe, dass wir da schnell voranschreiten. Ich kann vielleicht noch ein Thema, das ich unbedingt ansprechen will, ja, es sind eigentlich noch mehr, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Frauenförderung möchte ich ansprechen, weil da haben sie sich doch recht anders geäussert. Da sind sie eine Stimme, die es wahrscheinlich nicht so viel gibt. Sie sagen nämlich, dass Frauenförderung eigentlich Frauendiskriminierung ist.
Wieso eigentlich?
Es ist Frauendiskriminierung. Ja, ich will Sie reden lassen. Ich will, dass Sie uns das erklären, warum Sie das finden, was Ihrer Meinung da auch komplett falsch läuft, oder? Was finden Sie?
Es ist furchtbar schwer, über dieses Thema zu sprechen, weil gerade dieses Thema zeigt ja in unserer Gesamtgesellschaft eine Bewegung, dass es nicht mehr darauf ankommt, was jemand sagt, sondern wer das sagt. Und wenn so ein alter, weißer Sack wie ich was sagt, hat er sich ja von vornherein sozusagen ins Dementi rausgeschossen. Ja, wenn ich jetzt hier vielleicht farbig wäre, gehandicapt wäre und noch weiblich wäre, wird das wieder ganz anders sein. Und das ist in Frage der politischen Korrektheit, ist das dermaßen zum Minenfeld geworden, dass man eigentlich fast Religionsdiskussionen führt. Also eine gewisse Sachlichkeit gibt es da überhaupt nicht.
Und versuchen wir es doch sachlich. Das haben wir verstanden, die Message. Es interessiert uns, warum finden Sie, ich finde es wirklich spannend, oder? Sie finden, es ist nicht im Interesse von der Frau, was da passiert. Das ist ja Ihr Punkt. Es geht gegen die Interessen von der Frauen.
Ich habe noch nie eine Frau erlebt, noch keine einzige, die gerne Opfer der Frauenförderung wäre. Habe ich noch nie erlebt. Es mag sie ja geben, aber ich kenne keine. Ich hab noch keine gesehen, die gesagt hat, ich find's toll, gefördert worden zu sein, weil die Frauen, die ich kennengelernt habe, haben es alle aus irgendwelchen Gründen geschafft. Die Gründe sind genauso nebulös wie bei den Männern. Das ist überhaupt gar keine Geige. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, für junge Frauen ist das Ganze sowieso Kokolores. Ja, die finden, das ist eine Retrodiskussion. Es geht auch gar nicht um Frauen. Im Grunde geht es bei der gesamten Diskussion nicht um Männer und Frauen, sondern um Mütter und Männer. Ja, sondern die Fragen, um was geht es hier eigentlich, um die Unterschiede der Gehälter und so weiter und der Beförderungsmöglichkeiten. Das sind alles Mutterprobleme und keine Frauenprobleme. Und wenn ich mir dann angucke, dass ich mir das allen Ernstes unter Wirtschaftsbedingungen nicht der Beste oder der Geeignetste sozusagen befördert werden soll, sondern ein Mensch, dessen einziges Kriterium etwas ist, für das sie nichts kann, nämlich ihr Geschlecht, dann gehe ich doch nach Hause. Dann sage ich, wozu hast du eigentlich dein ganzes Leben lang gearbeitet? Ja, weil das ist dermaßen irrational und totalitär, dass ich sage, also da kann ich, wir können sie nicht mehr reden. Es kann doch nicht wahr sein, dass sie jemanden befördern in die Spitze einer Institution, einer Gesellschaft, ausschließlich aufgrund eines Kriteriums, für das dieser Mensch nichts kann. Also es ist jenseits jeder Form von Rationalität, die ich kenne. So, und wenn Sie dann, reicht das ein bisschen? Aber ich will nur einen Aspekt wenigstens sagen. Bitte. Ich bin auch noch gerne bereit, über alle möglichen Aspekte zu sprechen, was Frauenförderung oder präziser Mütterförderung denn bedeuten könnte. Aus einem ganz banalen Grunde. Ich halte vor dem Hintergrund meiner Erfahrung Mütter ab 45 so generell gesprochen für die besten Führungskräfte, die ich überhaupt kenne. Aber das würde ich niemals jemandem empfehlen und die Politik geht das gar nichts an. Und wenn ich das überhaupt mal aufs Gesamtgesellschaftliche übernehme, dann würde ich gerne sagen, also wenn das ein Problem ist, dann hätte ich gerne ein anderes Problem adressiert. Nämlich, dass wir als Männer grundsätzlich 5,5 Jahre früher sterben als Frauen und die Suizidrate etwa 4-mal so hoch ist. Ich finde, das ist ein Problem. Darüber sollten wir mal reden.
Ich würde das gleich ein bisschen vorher anhängen und nicht auf das Letzte, was ich gesagt habe, eingehen. Und zwar habe ich heute gelesen in der NZZ, es gibt eine Studie von der Uni St. Gallen, die natürlich schon ganz etwas anderes sagt, als Sie jetzt vorher ausgeführt haben, die nämlich sagt, Minderheiten werden wenn es um Beförderungen geht, kritischer beurteilt, oder? Ja, nämlich, weil sie von der Norm abweichen, das ist das, was Sie vor einem vorher geredet haben. Von
sind Frauen-Minderheiten?
Und Frauen sind Minderheiten, das ist so. Also in den Unternehmen? Nein, in den Unternehmen ist es so.
Nein.
Gut, generell kann man es nicht sagen, aber wenn's darum geht, wie viel Menschen wollen einen vorgesetzten Job, dann sind sie in der Regel mehr Männer, die den wollen als Frauen. Einverstanden? Soweit?
Ja, die Frage ist das beurteilungsrelevant? So, jetzt müssen wir
tief... Nein, aber ich will ja noch fertig machen. Jetzt müssen Sie mich schnell ausreden lassen. Ich komme gerade wieder dran. Der Vorgesetzte erinnert sich offenbar länger an Fehler oder führt Erfolg von Projekten weniger auf ihres Mitwirken zurück. Also das ist offenbar, das hat die Uni St. Gallen angewiesen. Das ist eine Benachteiligung von Frauen. Offenbar.
Also das ist reiner Behauptungsdespotismus, der da läuft.
Wieso?
Ja, weil die das einfach behaupten. Also wenn man
Uni
doch,
St.
Wenn
Gallen.
Man so, ach, Uni St. Gallen, kommen Sie, ich habe lange genug an der Uni gearbeitet. Nein, das ist nicht das Thema. Also wir haben sehr, sehr unterschiedliche, immer die Frage, wo gucken Sie hin? Wenn Sie sich zum Beispiel die Frage der Bezahlung angucken, wenn Sie den Durchschnitt amerikanischer weiblicher CEOs angucken und durchschnittlicher männlicher CEOs in den USA angucken, verdienen Frauen etwa ein Viertel bis ein Drittel mehr als der Durchschnitt amerikanischer.
In den USA.
In den USA, wohlgemerkt. Gucken wir nach Norwegen, wo es seit vielen Jahren eine gesetzliche Frauenquote gibt, dann sieht man, dass diese 40% in den Verwaltungsräten sind da. In dem gesamten Mittelbereich haben sie nach wie vor keine Frauen und insgesamt ist der gesamte Frauenanteil bei 20% stabil. Und jetzt müssen Sie sich mal die strukturelle Frauenförderung in Norwegen angucken. Da fällt Ihnen nichts mehr ein. Da fällt Ihnen nämlich gar nichts. Es wird alles gemacht, in jeder Weise gemacht, um Frauen, Müttern und so weiter bei unglaublichen Rollenmodellen, wo es keinerlei sozusagen Vorurteile gegenüber Frauen gibt, alles zu tun. Trotzdem kommen die nicht höher. So die Frage, sollten wir nicht langsam anfangen anzuerkennen, dass es eine Menge Frauen einfach schlicht nicht wollen? Ja. Und dass sie da kurbeln können und drehen können, wie sie wollen. Und sie kommen einfach diesbezüglich nicht weiter. Nur das, was dort an Kausalitätsbehauptung unterläuft, ist ausgesprochen fragwürdig. Ja, es gibt ja diese Wahnsinnsstudie, ich weiß nicht, jetzt, früher hat man nochmal drüber gelacht, heute lacht man nicht mehr drüber, aus bestimmten Gründen. Da gibt es tatsächlich eine Studie, die nachweist, dass wenn eine Frau im Vorstand ist, das Unternehmen vergleicht zu Unternehmen, wo keine Frau im Vorstand ist, auf 3 Jahre gerechnet 9% besser performt als das, wo keine Frau im Vorstand ist. So, und was wird jetzt? Aha, das Unternehmen ist deshalb so erfolgreich, weil eine Frau im Vorstand ist. Man könnte genauso behaupten, das Unternehmen ist dermaßen erfolgreich, die können sich eine Frau im Vorstand leisten. Ja? Schauen Sie, ob Sie dieser Meinung sind oder nicht, das ist unter der Gürtellinie, da habe ich überhaupt gar keine Lust zu diskutieren. Aber das ist, dasselbe intellektuelle Niveau. Es wird einfach von Korrelation auf Kausalität übergesprungen. Und plötzlich also, aha, deshalb ist das so. Und diese Verwechslung von Korrelation und Kausalität, also Dinge laufen nebeneinander, aber sind nicht ursächlich aneinander. Das ist natürlich das Businessmodell aller Unternehmensberatung. Die verkaufen der Wirtschaft nichts anderes als Kausalitäten, obwohl sie eigentlich nur Korrelationen sehen. Und darauf fallen einige rein. Und natürlich die politische Parallelgesellschaft läuft da sofort drauf rein. Ne? Ah, klasse. Gemischte Teams entscheiden besser. Völliger Blödsinn. Gibt es überhaupt gar keine Statistik, gibt es überhaupt gar keine Scientist oder wissenschaftliche Basis für.
Es gibt ganz viel, aber sie kritisieren, dass die von diesen Organisationen und Gruppierungen kommen, wo ein gewisses Interesse haben. Aber wissen Sie was, Herr Sprenger? Wir reden da als zwei Männer über das Thema. Ich würde eigentlich ganz gerne die Runde öffnen. Gut. Und auch Frauen die Möglichkeit geben, zu dem Thema zu reden. Das wäre einfach das Thema. Ich will aber jetzt nicht sagen, wir müssen über das Thema reden. Im Stadthalk ist man frei, auch über andere Themen zu reden. Das wäre eigentlich mein Einstieg in die Möglichkeit, Ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen an Reinhard Kasperinger. Möchte jemand etwas sagen zu dem Thema oder zu einem anderen Thema?
Sie können ruhig Schweizerdeutsch reden, ich verstehe.
Haben wir ja gemerkt jetzt. Sind alle erschlagen. Ganz schnell warten aufs Mikrofon.
Ja, ich verstehe es auch so.
Ja, es geht um die Aufnahme. Wir würden jetzt gerne mitschneiden. Danke.
Moment, man hört Sie nicht.
Ich glaube, gut.
Super.
Ein Argument ist, dass es über fast Jahrhunderte 100% Männerquote gegeben hat. Und darum, dass es eigentlich darum eine Frauenquote braucht, um mal auch in einen Wandel von dieser Kultur zu kommen.
Also ich sehe momentan nicht den Untergang des Abendlandes, sozusagen am Horizont, das ist das eine. Und man macht den einen Blödsinn nicht dadurch besser, dass man neuen Blödsinn macht. Ja, also ich kann diesen Revanchismus, den ich da höre, den kann ich menschlich sehr gut verstehen, das ist nicht der Punkt. Ich glaube nur nicht, dass sich die Frauen da tatsächlich einen Gefallen mit tun.
Noch ein Gegner zu dem, oder? Nicht unbedingt.
Also ich möchte nur noch mal deutlich machen, dass die Frauen, mit denen ich arbeite, massiv sich dagegen wehren, gefördert worden zu sein. Das wollen die nicht. Die wollen anerkannt werden aufgrund der Basis ihrer Leistung. Ja? Und ich kann überhaupt nicht sehen, dass Frauen so blöd sind oder so schwach sind oder so mittelbemittelt sind, dass man sie fördern muss. Das bin ich nicht bereit anzuerkennen.
Gut, gibt es weitere Fragen an Reinhard Sprenger? Das dürfen durchaus auch zu anderen Themen fragen. Sie mal, vielleicht gleich nochmal eine Entgegnung. Sehr gerne.
Seien Sie hartnäckig.
Nein, also es geht ja nicht darum, dass wir eigentlich die Quote haben, um eine Frau zu fördern, sondern um die Kultur zu brechen. Die über Jahrhunderte männlich dominierte Kultur, man geht ganz anders miteinander um. Mhm. Dass man dort, man muss das nicht über Jahrzehnte ausmachen, aber Erfahrungen zeigen, dass wenn man über 10 Jahre die Frauenquote einfach ein bisschen erhöht, dass sich im Unternehmen ganz eine andere Kultur kann entwickeln kann. Gerade auch Arbeit im Netzwerk, Hierarchieabbau, ist das sehr förderlich. Mhm.
Sie glauben wirklich, das hat was mit Frauen zu tun? Na, das glaube ich nicht, aber das können wir ja mal so stehen lassen, ja, dass es durchaus unterschiedliche Perspektiven angeht. Also ich kann nur noch mal wiederholen, ich sehe momentan kein ganz großes Problem auf die Schweizer Wirtschaft zukommen, weil wir vielleicht zu wenig Frauen haben, also das sehe ich nicht. Ich sehe durchaus im Hintergrund ein paar Argumente, die in ihre Richtung gehen könnten. Nur glaube ich, dass die Denunzierung des Mannes, die da auch so ein bisschen mitschwingt, von mir nicht geteilt wird. Also ich sehe da nicht, dass wir sozusagen eine toxische Männlichkeit jeden Tag inszenieren, wie es dann sehr gerne heißt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die Dinge auch nicht so einfach sind, wie gern gesagt wird. Nehmen wir mal das Thema Diversity oder Diversität, auf das Sie wahrscheinlich anspielen. Es wird sehr häufig gesagt, dass das etwas per se Gutes sei und die Kultur würde sich dadurch ändern. Das ist meiner Erfahrung nach nicht der Fall. Je unterschiedlich nämlich, und jetzt mache ich mal ganz, das ziehe mal ganz groß auf, je unterschiedlich eine Population innerhalb einer Gesellschaft ist oder auch eine Institution ist, desto geringer wird der Vertrauenspegel. Ja, das gilt auch für die Schweiz, das gilt auch für Deutschland. Ja, das heißt, je homosozialer eine Population ist, ob das Plus oder Minus ist, lasse ich mal, desto höher ist der Vertrauenspegel. Je diverser wir sind, desto schwieriger wird es. Und wenn ich mir die Teams angucke, die extrem diverse sind, also wo auch kaum noch jemand noch seine Muttersprache spricht und wo sie alle möglichen Kulturen haben, bis dass die überhaupt produktiv werden, müssen die erstmal jede Menge kulturelle Beziehungsprobleme lösen. Und da kann ich nicht erkennen, dass das per se erstmal wirtschaftlich zum Guten etwas wendet.
Dort habe ich eine Frage, bitte.
Ja, ich habe gerade eine Frage dazu, zu dem die sprachlichen Problem kulturell. Jetzt haben wir ja Fachleutemangel in der Schweiz, Metzger, Gastgewerbe, wo ein Schweizer gar nicht mehr die Ausbildung machen. Was, hat das auch etwas zusammen mit Motivation zu tun? Aber wie willst du Leute motivieren, wenn gar niemand mehr ausbilden kann in diesem Bereich? Dann holen wir ja die Leute vom Ausland. Und das sind ja nicht die gut gebildeten Leute. Das sehe ich viel ein grundlegendes Problem, als von dem, was jetzt du vorher geredet hast.
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich dich verstanden habe. Was du ja sagst, ist im Grunde, dass wir... dass viele Leute das nicht mehr machen wollen. Ist das richtig?
Genau.
Genau. Gut, wenn das niemand mehr machen will, wird der Markt nur eine Lösung dafür haben.
Sind wir alles Vegetarier? Will niemand mehr Metzger werden zum Beispiel?
Ja gut, dann verschiebst du das Thema darauf, klar. Aber du kannst natürlich sagen, also wenn es dann niemand macht, wirst du den Leuten mehr bezahlen müssen. Ja, das ist doch völlig klar.
Aber ist der Markt... Die Leute zahlen nicht mehr Geld.
Dann findet es eben nicht mehr statt. Ja? Über viele Jahre wird mir erzählt, dass wir in ganz, ganz vielen Industriebereichen wir keine Ingenieure haben. Das glaube ich kein Wort. Warum? Weil wenn es tatsächlich der Fall wäre, würden die Gehälter der Ingenieure explodieren. Tun die aber nicht. So, also offenbar sind die Unternehmen in der Lage, ihren Bedarf an Ingenieuren aus anderen Quellen zu sichern. Ja? So, und aus dem Grunde glaube ich, der Markt wird nicht sofort, aber mit einer Zeitverzögerung wird es schon dazu führen. Möglicherweise, was können wir uns in Winterthur hier angucken, wenn Starbucks hier kollabiert, sagt das ja auch ein bisschen was aus. Ne? Und wenn die Leute jetzt anfangen, weniger Fleisch zu essen, ich bin da kein Ideologe, ja, aber wenn auch das wird etwas bringen für bestimmte Leute. Und ich bin da grundsätzlich eher optimistisch. Ich sehe das nicht als Problem. Kurzfristig ist es das immer, das ist überhaupt keine Frage.
Gut, wir haben noch die Möglichkeit für eine Frage, wenn noch jemand ganz brennende hat, ganz hinten.
Dann ganz hinten.
Chris.
Wegen der Digitalisierung, was ich gesagt habe, längerfristig ist das von Vorteil. Kurzfristig kann es aber größere Verwerfungen geben, viel Arbeitslose, Stellenverlust. Das könnte tatsächlich ein Problem wäre, der Sozial, mit sozialen Umwälzungen haben Sie Ideen, was man denn machen muss, vielleicht politisch, um das auffangen, um den langfristigen Profit überhaupt können, von dem profitieren.
Ich habe dann nicht mehr, also es wird auch meine Kompetenz überdehnen, ich habe nicht für alle diese Aspekte eine Antwort, aber der Alleskleber für dieses Thema ist natürlich Bildung. Ja? Und wenn wir momentan nach wie vor für Jobs ausbilden, die wahrscheinlich über Digitalisierung wegfallen, dann muss man sich natürlich schon fragen, bilden wir in die richtige Richtung aus? Und ich würde nur sehr persönlich antworten, wenn Sie Kinder haben und ich habe noch mal zwei kleine, dann frage ich mich, was wollen die machen? Und da wäre der Aspekt der Digitalisierung sicherlich ein Element, wo ich sage, sieh zu, dass du einen Job machst, der nicht tendenziell nicht wegdigitalisiert werden kann. Und das sind Sachen, die sehr physisch sind, möglicherweise. Das sind Dinge, wo du deine Urteilskraft brauchst, wo du beispielsweise auch in der Lage sein musst, wie ich eben versucht habe, deutlich zu machen, Dinge zu unterscheiden, wie zum Beispiel Korrelation und Kausalität.
René K. Sprenger, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Es war sehr spannend gewesen. Ich hoffe, Sie sind noch ein Moment da und man kann noch ein paar Worte mit Ihnen wechseln an der Bar oder da vorne.
Vielleicht Sie sich eine CD mit. Ne? Dankeschön.
Sprenger, musikalisch, dort CDs zum Mitnehmen. Danke vielmals.